Hallo, ihr lieben Podcast-Hörer. Herzlich willkommen hier beim Podcast Sternentor mit dem ÖPNV-geplagten Thomas. Hallo, Thomas.
Hallo auch an die bösen Podcast-Zuhörer. Also,
ja, es ist an das, die Doppelgänger und an alle Christen.
Ja. ÖPNV gestresst. Ein Glück hat der Schienenersatzverkehr nächste Woche ein Ende. Du brauche ich nicht noch.
Jetzt höre ich dich immer so abgehackt.
Also ich höre dich gut.
Okay. Naja, mal gucken. Wir beobachten das. Ja, Stargate News hatte ich jetzt nichts gesehen.
Immer fleißig posten, we want Stargate.
Ja, genau, save Stargate. Und ja, ansonsten können wir gerne reinstarten in die Error-Folge, denn dieses ist die Folge 404 praktisch. Also, ja, wie heißt das Ding?
Wir können auch jetzt aufhören. Ja. Eigentlich, ne? Dann blendest du nur ein, 404 und dann.
Error 404 und tschüss.
Ja. Sie haben das Ende des Internets erreicht.
Genau. Ja.
Genau, die Folge heißt Doppelgänger. Das ist der offizielle Titel. Ja. Im Englischen hätte es auch noch einen anderen haben können, weil das ähnlich ist wie Nightmare on Elm Street, haben man in der Produktion intern das Ding dann A Nightmare on Atlantis Street genannt.
Mhm. Wir kommen zur Produktion, geschrieben Robert C. Cooper, Regie auch, also alles aus einer Hand. Zuerst erschien in den USA am 19. Oktober 2007, dann am 22. Oktober Kanada, dann Großbritannien am 30. Oktober 2007 und dann am, jetzt gibt es wieder zwei Deutschlanddaten, laut StargateFandom.com am 19. Februar 2009 auf RTL 2 in Deutschland und aus Stargate Wiki am 4.3.2009. Ja,
dann bei der IMDb steht auch 19.
Okay, ja.
10.
Ja, ja, Japan noch, haben wir noch 28. Oktober 2009 und Australien auch dann noch 2009/12, also Dezember. Quote ist 0,84 Millionen, 6,3%. Naja, und ansonsten können wir doch dann reingehen. Wo geht's denn hier los für unsere Jungs und Mädels?
Können ja ein bisschen singen. In the jungle, the
ja,
mighty jungle.
Rumble
in the jungle. Ja, wir sind in einem, genau, Jumanji. ja, wir sind in einem, auf einem anderen Planeten, in einem Dschungel. Ja, SGA schlägt sich da so durch. Ja, Fronon jammert irgendwie noch so, was tun wir hier überhaupt? Und Mickey, ja, wir erkunden die Pegasus-Galaxie und du weißt schon, was ich meine. Und ja, wir sind hier um irgendwie, nee, genau, Teela ergänzt dann auch so wegen, scheint ja wirklich nicht, dass hier irgendwas ist, was gegen die Race helfen könnte oder gegen die Replikatoren. Mickey, also bitte, ne? Also, ne, Planeten sind riesengroß, ne, dass man da nicht direkt über irgendwas stolpert, ist ja wohl auch klar. Und ja, wie auch immer, Teela wundert sich ein bisschen über den Enthusiasmus von Rodney und Shepard berichtet, dass wir ein Standard Flyover hier gemacht hätten mit dem Jumper und Life Science gäbe es wohl keine. Und okay, dann aber auch, ja, hier kannst du auch nicht 10 Minuten irgendwo rüberfliegen und dann glauben, dass da wirklich nichts ist. Und doch, Shepard ist sich da ziemlich sicher. Dann macht McKays Scanner aber ein piependes Geräusch und Energy Reading und ja, keine Ahnung, wo das herkommt. Ne? Der Dschungel ist dicht, ne? So, man könnte irgendwie alles verbergen. Und Shepard jammert wieder rum. So, ja, ich könnte jetzt irgendwie, ne, da so hier in den, ne, als ob uns hier irgendwer hingeschickt hätte, da in einem Cozy Room. Also er durchbricht hier so ein bisschen die Wand. Die vierte Wand, weil er sagt, ne, so von wegen ist halt so, als würde hier jemand, als hätte jemand in einem warmen, gemütlichen Raum an seinem Computer hier irgendwas geschrieben, was uns hier hinschicken würde. Und könnte man als vierte Wand sehen, McKay bezieht das aber auf Zelenka. Und wenn er das wirklich gemacht hat und uns hier für nichts hingeschickt hat, dann würde er dies dann doch bereuen. Ja, McKay. Ne, gibt so viele antike Datenbank-Gate-Adressen, ne, die gar keine Beschreibung haben. Ne, wie viele meint ihr, wie viele es wohl gibt? Und Shepard antwortet direkt 42, was natürlich eine Anspielung auf Pernatic Galaxis ist. Und McKay meint, nee, das ist schon deutlich mehr. Aber darum geht's ja nicht, so von wegen. Ja, also wenn da gar keine Info ist, dann muss das ja doch irgendwas bedeuten. Und ja, Shepard wiegelt wieder ab. Und ja, aber ne, könnte ja auch sein, dass hier die Ancients irgendwas versuchen zu verstecken. Aber na, Shepard kann das nicht nachvollziehen, dass die Antiker da irgendwie gegenüber sich selber, also gegenüber anderen Antikern da irgendwie Sachen verstecken. Das macht auch herzlich wenig Sinn. Und ja, ne, so wegen, keine Ahnung, ne, haben sich ja viele Dinge auch verändert, seitdem die Antiker wieder da sind, wieder dann McKay. Ne, Dinge verändern sich, ne? Und ja, vielleicht gibt's hier sogar irgendwas, was sie nicht wussten, was natürlich dann Quatsch ist, ne, das dann irgendwie davon auszugehen. Also ja, klar könnte da mittlerweile was sein, aber mal ganz ernsthaft, ja, das hat dann aber nichts mit der Antiker-Datenbank und der Skepsis zu tun, dass da nichts über diesen Planeten in der Datenbank steht. Ja, auf jeden Fall, Shepard will's dann irgendwie dann doch irgendwie abbrechen und ne, everyone back to the jumper und ja, ne, so, hier, komm, ne, McKay, du hast es diesmal verloren und ja, dann sieht McKay aber plötzlich was. An einem Baumstumpf leuchtet eine Art Kristall auf und McKay, huiuiui, und dann drehen sich alle anderen, die schon auf dem halben Weg nach Hause waren, um und ja, McKay hält da seinen Scanner dran und ja, ne, kristalliner Wuchs, sagt Shepard, ne, so könnte ja vielleicht auch die Energy Readings hier abgegeben haben. Teela findet das ganz nett aussehend und ja, und Shepard, hey, das sieht doch aus wie hier eins dieser Dinger, mit dem man spielt, als Kind gespielt hat. McKay, was denn, Commodore 64? Und Ronan hat als Kind ganz andere Dinge gespielt, mit einer Triple Barrel Shotgun, sagt er. Und Shepard, ja, hier ein Kaleidoskop. Ja, okay, ihr wisst, was das bedeutet. Und ja, Shepard glaubt, das ist ein außerirdischer Pilz, der glüht. Wobei jetzt ein Pilz nicht als Kristall wachsen. Also das macht auch irgendwie keinen Sinn, was Shepard hier irgendwie sagt. Aber Shepard ja, geht auf das Ding zu. Und dann sehen wir aus der Sicht des Dinges irgendwie den Shepard. Das kennen wir ja mit diesen Kristallen, die auf die Samantha Carter ja getroffen ist. Also bei SG-1 haben wir sowas ja schon mal gesehen. Und man sieht dann so kaleidoskopartig das Gesicht von Shepard. Und ja, McKay ist auf jeden Fall hellauf begeistert. Hier, Energiequellen, die an Bäumen wachsen. Ne? Also von wegen, ne, sind zwar relativ geringe Energy-Levels, aber wenn wir diese Kristalle züchten könnten und dann sieht der Shepard, der da noch näher dran geht, hey, was tust denn du da? Und Shepard berührt dann aber das Ding und ja, er kriegt einen Schlag und wird ein paar Fuß zurückgeschmissen durch die Luft und stöhnt dann und der Kristall geht dann, wird dann auch wieder dunkel und man erkundigt sich bei ihm, ja, geht's dir denn gut? Und ja, kleiner Schock und okay, jetzt bitte, das könnte doch gefährlich gewesen sein, ne? So von wegen, ihr habt doch erzählt, dass das Energie abgibt und ja, Shepard habe keine Ahnung, warum er das überhaupt getan hat. Und McKay guckt dann auf seinen Scanner. Okay, du hast es auf jeden Fall umgebracht. Und ja, gibt keine Energie mehr, keine Energiesignatur mehr von sich. Und ja, Shepard, ihr wisst doch noch gar nicht, ob das überhaupt am Leben war. Und ja, McKay, hier, wie konntest du das denn überhaupt anfassen? Ja, keine Ahnung, habe ich doch schon gesagt. Und lassen wir das jetzt. Und dann na, vielleicht gibt's hier aber noch ein paar andere, sagt McKay. Und ja, wir werden einfach ein Science-Team hinschicken, entgegnet Shepard. Das ist von wegen McKay, ich bin doch ein Science-Team. Und ja, ne, Shepard nickt aber Ronan und Teela zu und die machen sich dann auf den Weg. Ronan grapscht sich im Vorbeigehen McKay und zerrt ihn dann mit. Okay, okay, ne, so von wegen, wir können ja hier wirklich mal einfach eine tolle Entdeckung einfach mal liegen lassen. So von wegen, also ihr wollt ja nur nicht, dass ich die Wette gegen Selenka gewinne. Wir sind auf Atlantis bei Nacht auf der Krankenstation. Shepard sitzt da, wird untersucht von Dr. Keller und die berichtet nur alle Scans von, okay, Bloodtests normal, so von wegen, bist tatsächlich supi-dupi gesund und bedankt sich dann und ja, sagt aber auch, der Doktor sagt dann, die Doktorin sagt dann auch, hier keine fremden Dinge mehr anfassen und ja, ne, Teela hat auf ihn gewartet, ne, Shepard geht dann, okay, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin total platt, langer Tag und ja, ne, danke, dass du hier noch an meiner Seite geblieben bist. Und ja, ne, und irgendwie, Das ist irgendwie, genau, Shepard klopft ja auf den Rücken und man sieht eine kleine Leuchterscheinung, wo Shepard sie berührt hat und ja, er beruhigt sie nochmal. Hier, mir geht's gut, ne? Komm, hier, leg dich mal pennen und sie verabschiedet sich dann. Good night, John. Wir sind in Teelas Quartier. Sie wälzt sich hin und her. Genau, sie ist in einem Zelt und das ist wohl dasselbe Zelt. Also ich weiß nicht, ob das recycelt ist, das stand bei der IMDb nicht, aber ist wohl dasselbe Zelt, was wir auf Athos gesehen hatten, als man zuerst auf die Athosianer gestoßen ist. Na, hat sogar dasselbe Outfit an, was sie damals anhatte. Und ja, ne, dreht sich dann um und dann sitzt der Shepard am Tisch und isst irgendwie Früchte. Und ja, ne, durchaus gut. Und ja, was ist denn das? Und dann taucht dann Ronan irgendwie aus dem Nichts auf. So wie, ach, ich wusste doch, dass ihr es irgendwann miteinander doch was anfängt. Und das ist doch nur Dinner. Und ja, keine Ahnung. Und also ist es irgendwie wirklich zusammengeträumt halt, ne? Also ein bisschen konfus, weil dann ist plötzlich McKay da, der seinen Scanner in der Hand hat und so fängt, ja, ich habe euch doch gesagt, dass das merkwürdige Energiesignaturen abgeht. Dann steht da anstatt Ronan plötzlich Shepard und dreht sich irgendwie, also irgendwie relativ bedrohlich sieht er da aus. Und ja, hier, John, was tust denn du da? Und Colonel Carter vertraut dir nicht. Keiner vertraut dir, außer mir. Und sie, bitte, was? Ne, was ist denn los mit dir? Was ist denn falsch mit dir? Und bitte, sagt Teela, was soll denn los sein? Du bist doch hier nicht mehr dieselbe, seitdem du hier mit der Wraith Queen diesen Mindmeld gemacht hast. Und Teela, bitte was? Und ja, dann hören wir draußen Schreie und Wraith Darts, die draußen rumfliegen. Und Teelas Vater schreit von außen, Teela, und sie dann Father. Und sie geht dann nach draußen. Na, Shepard ist aber auch schon irgendwie da und ist aber halb verwandelt in so einen Iratus-Bug und greift sie an der Kehle und drückt sie zurück ins Zelt an den Tisch. Und ja, ne, dann will er mit seiner Feeding Hand irgendwie ausholen und dann wacht Teela aus ihrem Albtraum auf, ne, hält sich irgendwie die Brust und den Hals und ja, ne, atmet schwer und ja, hat auch so ein paar Tränchen in den Augen und dann geht es am weiteren Abend, da ist einige Zeit vergangen, und wenn es gerade, Dawn ist morgen, geht es dann in der Mess Hall weiter.
Es wird am Tisch gesitzen, Teela und Rodney und Ronan auf dem Balkon, Blick auf den Ozean und ja, Teela sagt, dass das Ganze irgendwie ja, sehr bizarr war, und McKay so, wie weißt du, ja, was meinst du damit? Ja, weißt du das nicht, was das bedeutet? Und Ronan und Shepard kommt rein, moin! Und Teela ist ein bisschen, ja, fühlt sich so unangenehm und alle schauen John an und der so, ja, was denn? Naja, Teela hatte gestern Abend einen Traum von dir und Teela starrt Rodney so an. Wirklich, was, worum ging's denn, fragt Shepard mal nach. Naja, war eigentlich eher ein Albtraum und ich würde da gerne mal nicht drüber reden. Shepard meint, das war ich da irgendwie ein neidiger Held, der sich irgendwie vor dem großen Monster rettet und Ronan meint eher, dass du das große Monster warst und John, wirklich? Naja, wie gesagt, ich würde da lieber nicht drüber reden und Teela steht auch auf und wo gehst du denn hin? Fragt Shepard und sorry, ne, ich habe ja noch Kopfschmerzen, ganze Nacht nicht gepennt. Sie haut dann ab und Shepard fragt in die Runde, ob sie denn jetzt wirklich sauer auf ihn sei. Und niemand kommentiert das, deshalb macht er das gleich mal selber und meint das, ja, keine Ahnung, ich kann ja nicht irgendwie kontrollieren, was sie da träumt. Und McKay so, wirklich? Denkst du, du kannst die Träume eines Menschen nicht kontrollieren? Mein Vater hat mir mal Moby Dick vorgelesen, da war ich 7 und ich meine im Ernst, also was hat der Mann sich dabei gedacht? Weißt du, wie lange ich da Albträume von hatte, von einem Wal gefressen zu werden? Und Ronan blickt John an und ja.
Das ist auch die Erklärung dafür, warum sich Rodney so vor dieser Walkreatur gefürchtet hat, die er da unten unter der Wasseroberfläche getroffen hat, als er mit dem Jumper untergegangen ist.
Genau. Und ja, hat das nie aufgehört bei Ronan und McKay so, nein. Wir wechseln die Szenerie und gehen in das Heidmeierische Büro. Da sitzt Teela jetzt mit der Kate zusammen. der Basispsychologin. Okay, neues Wort freigeschaltet für euch hier, notiert es euch bitte. Und Tila meint, ja, das kommt irgendwie ja von außen, ich gehe da hin und dann höre ich Darts und ich gehe im Zelt, dann kommt er da rein und ja, ich weiß nicht wirklich, dass es ist nicht wirklich Shepard, aber irgendwie habe ich mich da komisch gefühlt. Und ja, glaubst du irgendwie, dass mir dadurch mein Unterbewusstsein irgendwas sagen will? Halt man ja meint, dass wenn zwischen ihr und Shepard halt wirklich irgendwas stünde, dann sollte man das ansprechen. Ansonsten sollte man sich da jetzt nicht weiter irgendwie fertig machen. Tila sagt Weisetta, dass sie da schreckliche Albträume hatte und also schon früher, ne, wo mein Vater das kleine Mädchen entführt wurde und dann seit der Keulung da von den Rays. Ja, und das hat sich aber jetzt wieder irgendwie so krass angefühlt und konnte ich auch kaum atmen, als ich aufwachte. Klingt albern, ich weiß, aber irgendwie habe ich sogar Angst vorm Einschlafen. Ja, wir gehen zur Infirmary. Da hat sich Tila wohl halt so bestimmten...
Eine kurze Sache. Du warst da so fix unterwegs. Dr. Keller greift ja in den Schrank und will irgendwie ein Schlafmittel oder sowas rausnehmen. Lustigerweise sieht man, also irgendwie ein Schnittfehler, man sieht irgendwie ihre Hand, also sie macht erst den Schrank auf und schließt dann auf.
Ach so.
Ja. Das hat irgendjemand Findiges bei IMDb, also falsch zusammengeschlossen, geschraubt.
Also körperlich ist halt nach den ganzen Untersuchungen nichts zu beanstanden, Schlafmangel, dies, das. Ja, hier, das sollte kurzfristig helfen mit den Tabletten. Ja, wie soll ich denn jetzt hier entspannt schlafen irgendwie? Und naja, was? Eine solide Nacht? Naja, egal. Also die Tabletten sollen das regeln auf gut Deutsch. Und ja, ist jetzt nicht wirklich so krass wichtig. Dann sind wir in der Nacht aber angekommen. Unsere neue Ärztin, die schläft da halt und wird vom Klang eines Mannes geweckt, der durch die Funke funkt und sie meldet sich so, oder nee, da meldet sich die Stimme hier, Dr. Keller, medizinischer Notfall, hier Krankenstation, sofort dies, das, Ananas. Sie schaltet das Licht ein und runzelt die Stirn, macht sich dann auf den Weg zur Krankenstation und da findet sie Tila vor, die da quälend sich auf dem Bett hin und her bewegt und John steht da auch, eine Medizintechnikerin und was geht hier ab? Ja, es ist Tila, sie hat er irgendwie Atemnot, Bauch ist irgendwie auch irgendwas und du hast ja doch irgendwelche Medikamente gegeben, ne? Du. Und ja, sollte doch nur beim Schlafen helfen, meint sie. Und Tila, hier, was ist denn los? Und Shepard sagt, ja, sie ging zur Messhall wegen einem späten Snack und irgendwie Bauchbeschwerden haben sich dann verstärkt. Und ja, ich dachte, du gehst ins Bett. Also hast du denn diese Pillen genommen, die ich dir gegeben habe? Und Tila stöhnt da nur. Ja, versuch dich mal hier zu entspannen, lass mal nachsehen. Und sie und die Medizinerin rollen sie da ein bisschen auf dem Rücken und ja, dann halt durch, meint Keller. Kommt noch ein Sanitäter rein. Genau, dann schauen sie sich da irgendwie den Bauch an und dann sehen sie halt, dass da sich wohl unter der Haut etwas zu bewegen scheint. Also Alien. Jennifers Augen ziehen sich zurück, weiten sich dann. Und oh mein Gott. Da tun sie doch was, meint er. Die Medtech und Keller so ratlos. Ja, wir müssen jetzt sedieren oder wie? Tila schreit wieder und dann aus ihrem Bauch springt so ein Erratus-Käfer raus. Alles wird mit Blut voll gespratzt. Also schon sehr horrorlastiger Beginn hier. Und Keller, oh mein Gott. Und Shepard so, kannst du das glauben? Und Jennifer starrt ihn entsetzt an. Und dann wacht sie keuchend. Und ja, hatte wohl auch sie jetzt so einen derben Albtraum, wenn das mal nicht ein Zufall ist. Wir gehen auf die Infirmary, wo unsere Ärztin eben an den Medizinschrank geht, Pillen rausholt und dann schließt sie den Schrank, dreht sich um und da steht der Ronan auf einmal da. Also der kann sich auch immer anschleichen wie eine Katze. Ja, sorry, Doc, wollte ich nicht erschrecken. Und Shepard ist auch da im Hintergrund. Und hier, wir haben einen Sparring gemacht und er hat wohl was abbekommen. Also nicht Shepard, sondern unser Ronan. Da sieht man auch so eine Narbe auf dem Gesicht. Okay, aber es ist doch mitten in der Nacht. Was machen Sie denn hier? Ja, und Sie? Naja, egal. Lassen Sie mich mal schauen. Ronan setzt sich aufs Bett. Und Keller meint, ja, muss man halt nähen ein bisschen, ne? Und sie schaut ein bisschen den John anklagend an und der zuckt nur mit den Schultern. Und Ronan so lapidar, ja, habe ich dir wohl zu viel beigebracht? Ja, ich schätze schon, meint sie. Und Ronan meint dann zu John, hier, du weißt, du musst hier nicht bleiben, mir geht's gut. Bist du sicher? Ja, hier, morgen aber Rematch. Und Shepard, ja, hatte ich, genau davor hatte ich Angst. Good night. Bis morgen, ja. Und Jennifer beobachtet John nachdenklich und stimmt was nicht? Und nee, alles Roger, meint Keller. Und ach so, okay, schon in Ordnung. Leg dich erstmal hin, meint sie und will dann da halt den Ronan nähen. Sie holt noch irgendwie so OP-Handschuhe. Ja, später sehen wir dann die Wunde, wie sie genäht wird oder auch mit so einem klebenden Pflaster bedeckt ist. Und Ronan schlendert durch die Gänge der Stadt. Also es scheint so, als ob dieser Vorgang halt jetzt erledigt ist, ne, nach dem Motto. Runzelt ein bisschen die Stirn, geht weiter zum Gate-Raum und ungewöhnlich ist halt, dass, also es ist nirgendwo einer da. Es ist natürlich abends und dann ist auch eigentlich das zurückgefahren, aber trotzdem ist ja da jemand irgendwie, der da guckt, falls irgendwie das Gate aktiviert hat oder so, aber keine Menschenseele ist zu sehen. So, hallo! Und ist hier einer? Und ja, hallo, irgendwer? Aber nein, es ist keiner da. Und ja, dann geht er irgendwie weiter und an so eine Tür macht die auf und dann sieht man da plötzlich aber so den Wald oder Dschungel und ja, ist irgendwie saus, rennt er dann da lang und dann gibt es so Plasterschüsse oder irgendwas, wo er von beschossen wird anscheinend. Er rennt dann und versucht da nicht getroffen zu werden, aber plötzlich ist da irgendwer, der mit einem großen Ast ihm praktisch zu Boden befördert. Und ja, dann will er Luft holen und sieht dann den John, der da das wohl gemacht hat. Und hey Kumpel, wieso läufst du denn weg? Keine Ahnung. Und na komm schon, meint Shepard und ja, schlägt dann auf Ronan ein mit dem Ast, also sehr kurios. Einige Zeit später sehen wir auch Ronan dann bewusstlos, schaut auf und wir sehen, es ist Kill Bill, der Film. Denn er liegt in einem recht flachen Grab im Wald. Johannes steht am Fuße des Grabes. Okay, wie auch immer das sein soll. Auf jeden Fall ist John dort, der praktisch da den Ronan einschaufelt, der ist auch gefesselt und irgendwann sieht man halt nur noch schwarz, weil die Erde auf sein Gesicht befördert wird mit der Schaufel. Und dann gehen wir auf die Infirmary, wo der eben Ronan vor Angst nach Luft schnappt, die Augen öffnet und Jennifers Hand greift. Und Keller so, ja, sorry, habe ich dir irgendwie wehgetan? Also sie ist ein bisschen auch überrascht und Ronan versucht, da Luft zu holen. Und nee, ich wollte nicht und ja, du bist eingeschlafen, oder? Ich hatte einen seltsamen Traum. Und du bist dir sicher, dir
Wobei
geht's
das,
gut?
ja, wobei das mit dem Einschlafen natürlich geil ist. Also Ronan steht scheinbar auf sowas, weißt du, das ist so beruhigend für ihn, wenn man ihm Wunden näht, dass er dabei einpennt.
Ja.
Also das ist wirklich merkwürdig.
Ja, wer weiß. Der meint, ja, hier ist schon alles okay. Und ja, gut, ich bin fast fertig. Und sie näht dann die Wunde und Ronan seufzt tief. Wir machen das auch. Und dann geht's weiter in der Messhall am Balkon, wo unsere Ärztin mit Ronan Tila und McKay zusammensitzt.
Man unterhält sich und Keller berichtet von ihrem Traum, sagte furchtbar, ne? Dieser Alien-Bug, der da aus deinem Bauch raus ist. Und vor allem geil, weißt du, beim Essen erzählt die hier solche Stories. Ne? Das ist auch, ja, und Colonel Shepard hat so getan, als wäre das das coolste Ding, was er jemals gesehen hat. Und ja, auch Ronan hat das irgendwie schon mal gesehen. Ne? Hier klingt auch wie dieser Film. Keller, nee, ja. Hier, Alien, hast du das gesehen? Also Keller jetzt irgendwie an Ronan interessiert? Ich weiß es nicht. Ne? So von wegen, hey, cool, du guckst auch Alien. Tila Schubert hat aber dazwischen gesagt, ja, Colonel Shepard hat da schon oft von erzählt. Auch interessant, haben die nicht mal so einen Filmabend irgendwie eingeführt?
Ja.
Mir war doch so.
Ich meine, also,
dass
schon.
Wir das noch nicht hatten.
Mindestens einmal. Ja.
Ja, McKay ist auf mir, ja, das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, das war irgendwie weniger uncool, also das war weniger cool. Und ja, Keller erzählt halt, ne, so wie in Med School, hatte ich irgendwie auch mal irgendwie in der Biologie, also meinem Partner in der Biologieklasse habe ich dann irgendwie von meinen Worst Nightmares erzählt und dann hat er eine Schlange in einem Kadaver platziert, an dem ich gearbeitet habe und McKay berichtet dann auch so von wegen, ja, hier, ne, ich habe das als Kind nie gesehen, ich kannte das. Ich wusste vom Poster her, dass das scary war und ich war 16, dann bin ich in der Nachbarschaft ins Theater gegangen, Horror Revival Festival und ich dachte, das wäre ein großes Date, also großes Date, großartiger Date-Movie, ein großartiger Date-Film und Jocelyn Rutger, dritte Semester Science, ja, ein bisschen was von einem Geek, aber sie hatte eine große, keine Ahnung, was auch immer, er macht auch irgendwie eine Handbewegung, aber das war jetzt nicht irgendwie wie große Brüste, das war irgendwie, ich weiß nicht, was er damit sagen wollte. Auf jeden Fall, McKay spricht das jetzt auf jeden Fall nicht aus und sagt, ja, ne, so viel, ihr wisst ja, ne, Frauen, die werden dann immer ängstlich bei sowas und lehnen sich dann an die Schulter an und Tila findet das ein komisches Ritual und McKay, ich esse ja, wenn ich nervös bin und Ronon, dem ist das noch nie aufgefallen, sagt er ganz trocken. Das wäre so ein typischer Tieralk-Spruch. War auf jeden Fall, hat super funktioniert, ne? Jocelyn ist total ausgeflippt neben mir und dann habe ich hier irgendwie die Snacks an Seite gepackt und als das Alien aus dem John Hurt gebrochen ist und Tila weiß direkt, was kommt und sagt, ach, du hast nicht wirklich, doch, ich habe über sie gekotzt. Und Ronan grinst sich ein und sagt, hallo? Oh ja, den Film muss ich sehen. Und Keller findet es auf jeden Fall merkwürdig, kommt wieder zum eigentlichen Thema zurück, ne, dass irgendwie diese Träume alle so realistisch sind und alle in allen Colonel Shepard vorkommt. Und Tila findet das auch merkwürdig, vor allem, weil er nicht wie Shepard sich benimmt. Und McKay sagt aber auch, er hätte keine Albträume gehabt und letzte Nacht habe ich geträumt, dass mich Colonel Carter in ihr Quartier für Dinner eingeladen hat, aber das ist ja kein Nightmare, weil die Frage war ja, hast du keine Albträume? Der Tila sagt auch, nee, Rodney, das ist nicht so die Art von Traum, die wir jetzt irgendwie hören wollen und Keller auch, ne? Ich sagte Nightmare, nicht irgendwie so diese lusoniale männliche Fantasie. Ja, McKay sagt, ja, komm, hört mir doch mal zu. So von wegen, sie hat mir Lemon Chicken serviert. Ich meine, Lemon. Ne? Also der einzige Grund, warum sie mich zum Dinner eingeladen war, dass sie Zelenka befördert, anstatt mich. Ja, das war's. Und dann wurde ich von einem Wal gefressen und frag aber nicht, wie das passiert ist. Und dann, also, Fakt ist auf jeden Fall bis dahin, er hat nichts von Shepard erzählt. Ne? Also, das hat hier nichts damit zu tun, auch wenn er einen Albtraum hatte, wohl. Ja, Dr. Kelly, ja, ich weiß, dass das nur eigentlich Träume sind. Und aber erst Tila und danach, ne, nachdem du hier bei mir warst, habe ich dann auch welche gekriegt. Und Tila, hier, meine haben dann aufgehört. Ne? Also, die Pillen, die du mir gegeben hast, haben mich direkt ausgeschaltet. Ja, und Ronon hat einen dann gekriegt, als ich ja mit ihm gearbeitet habe. Und das sind doch nur ein paar schlechte Träume. Ronon und McKay stehen auf und gehen. Keller und Tila sind da aber nicht sonderlich beruhigt und schauen sich besorgt an. Im atlantischen Kontrollraum geht es dann weniger besorgt weiter. Und weil Keller irgendwie bei Carter wohl war. Sie gehen nämlich gemeinsam da hoch zum Büro. Und ja, ich hätte dich damit nicht belästigen sollen. Ne? Also von wegen, ich habe hier auch keine wirklichen Beweise, sagt die Frau Doktor. Und ja, sagt sie, sie hat schon ein paar crazy Dinge gesehen. Und ich will schon, dass ihr auf der Hut seid, ne? wenn irgendwas verdächtig klingt. Und Keller nochmal, ja, ein paar schlechte Träume sind jetzt nicht signifikant, aber Na, das ist ja irgendwie auch bei dem, was wir so tun, eigentlich fast normal, aber das war irgendwie anders, ne? Also es hat mich wirklich durcheinander gebracht, ne? Also, ne, und dann diese Reihenfolge, ne? Tila, dann ich, dann Ronon und ne, alle hatten irgendwie diese negative Präsenz von Colonel Shepard in ihren Träumen und Carter will dann wissen, ihr, was glaubst du denn, was dahinter steckt? Und der, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Und ja, es hat aber erst damit angefangen, nachdem, also Colonel Shepard hätte ja auch sonst was tun können, also dass man jetzt so den Draht zieht, ne, nachdem er den Kristall berührt hat, fing das an, weiß nicht, ob man das so unbedingt darauf zurückführen könnte, aber Keller ist das wohl im Gedächtnis geblieben, dann kann er ja, aber war doch irgendwie, ne, der war doch irgendwie ganz normal, du hast ihn doch geklärt und ja, dann kommt ein Techniker dahin und sagt dann, ja, yeah, Emergency Situation Crew, Quarters, Atrium und Security wurde angerufen und ist los und Carter bedankt sich bei ihm und entschuldigt sich bei Keller und dann sehen wir diese Crew Quarters in der Nähe vom Atrium. Dann sehen wir Lorne, ne? Der hat irgendwie barfuß, hat eine Beretta, zielt auf Shepard und Shepard hat die Hände schon in der Luft und ja, drumherum steht halt das Security Personal, aber können halt auch wenig tun. Tila und Heidmeier sind auch da. Shepard, ja komm, hier, Major, nehmen Sie die Waffe runter, sagt dann Shepard. Ne, wir können darüber reden. Und Lorne, ja, hier, komm, jemand einen Antrieb, Replikator-Waffe, so von wegen, shoot him. Und Heidmeier so von wegen, hier, Major, was ist denn los? Und hier, tut das bitte, ne, wo ist denn jetzt, na, das tut doch niemandem weh, so von wegen, wenn er Mensch ist, wird das ihm nicht wehtun. Und Tila, hey, wovon redest du? So von wegen, er ist doch ein Replikator. Und Shepard guckt sich nervös um und sagt dann auch nochmal zu Lorne, ich weiß nicht, was in dich gefahren ist. Und nichts, also bitte, es geht doch nicht um mich. Und Carter versucht dann auch nochmal, Major, wie wär's, wenn sie ihre Waffe runternehmen? Und er ist ein Replikator. Glaubt mir nicht, okay, ich erschieße ihn, dann werdet ihr schon sehen. Und Shepard, oh, nee, das wird wohl nicht nötig sein. Ich habe meine Hände hier oben, ne? Ich bedrohe hier niemanden. Carter sagt dann, ja komm, ich habe hier einen ARG angefordert. Und ich sage, bitte, du glaubst ihm? Und nie, aber ne, kann ja nicht schaden. Ne, also vielleicht hilft das dann ihm. Ne? Und er nimmt die Waffe runter. Und dann zählt plötzlich Lorne auf Carter. Und ja, oh Gott, du bist auch eine. Und also shoot both of them. Und ja, der Einzige, der erschossen wird oder angeschossen wird, ist Lorne. Ronan hat sich nämlich oben auf einem Balkon angenähert und hat dann seinen Stunner benutzt. Lorne geht zu Boden. Ja, das ARG kommt dann auch an. Tila nimmt es dann, aber bringt ja in dem, ne, so von wegen, ne, sagt dann auch so, ich glaube, ich muss jetzt keinen von euch damit behaken oder so. Ja, im Isolation Room sehen wir dann Lorne, der da unten an einem Tisch sitzt und ja, der irgendwie so nach oben dann in den Observation Room berichtet. Ich bin so froh, dass niemand verletzt worden ist. Und da oben halt Heidmeier, Carter, Keller und Shepard. Heidmeier erkundigt sich dann, was ist denn hier los gewesen? An was erinnerst du dich? Ja, keine Ahnung. Ne, ich habe schon ewig nicht mehr Schlaf gewandelt. Also das letzte Mal war ich 10. Ja, sagt Heidmeier auch. Ne? Also kann durchaus sein. Beim Schlafwandeln kann man schon komplexe Aktivitäten machen. Man erinnert sich dann nach dem Aufwachen nicht. Man hat aber scheinbar auch mit Shepard hier geredet, weil Shepard dann auch direkt sich an die Frau Doktorin wendet und sagte, hier, also ihr glaubt wirklich, dass das irgendwas mit dem Kristall zu tun hat? Und ja, damit könnte es angefangen haben. Ne, Major Lorne ist nicht der Einzige. Ne, also jede Person hat da irgendwie was von dir erzählt, dass du in ihren Träumen da irgendwie eine negative Präsenz gewesen wärst. Und ich kann doch nichts dafür. Carter mischt sich dann auch noch ein. Nee, genau, irgendwie. Nee, Carter war dann so viel, ja, hier, ne, aber vielleicht irgendwas anderes. Und also irgendjemand will mich, also stellt mich in den Träumen irgendwie schlechte dar. Und ja, Carter berichtet dann von diesen Energiekristallen, von denen ich ja vorhin schon mal gesagt hat, also hier eine Rückbesinnung auf SG1 und auch Heidmeier sagt so von wegen, ne, ihr gab ja auch diese Aktion, wo ihr von den Alien Entities übernommen worden wart. Das war genau bei Sam. Und in der Folge Entity war das auf P9C372. Und ja, aber worum geht's denn jetzt, sagt Shepard. Und ja, vielleicht nähert sich das von unserer Furcht. Und ja, ne, alles guckt den Keller an. Und Keller, okay, ich sag ja schon nichts. Nee, das, sagt Carter, ist aber ein großer Sprung. Ne, wir haben dafür aber keinerlei Beweise. Ne? Und Keller fasst nochmal zusammen. Erst Hila, dann ich, dann Ronon. Ne, nachdem ich ihn behandelt habe. Und Shepard, ja, ich war derjenige, der den Kristall und ich hatte niemals einen schlechten Traum und vielleicht liegt es auch an dir, ne? Also von wegen, du hast keinen gehabt und hast irgendwie dein Bild auf diesen Traum, auf dieses Wesen, was auch immer, imprintet. Und Keller hat nochmal drüber nachgedacht und sagte, ja, wird wohl eigentlich vermutlich nur durch Berührung übertragen. Und dann befiehlt Carter, okay, jeder Mann, der irgendwie mit Lorne seit dem Incident irgendwie Kontakt hatte, wird isoliert. Wenn das irgendwie eine Alien-Influence ist, dann müssen wir irgendwie eine Möglichkeit finden, das zu detektieren. Wir detektieren uns jetzt in den Briefing-Raum. Shepards Team, Heidmeier und Dr. Keller sitzen da. McKay ist abwesend, beziehungsweise der steht an der Tür, hält sich ein bisschen fern von den allen. Er möchte sich da nicht so anstecken. Und Shepard sagt, komm, setz dich. Und, nee, mir geht's gut, ich bleib hier gerne stehen und ja, Carter kommt dann dazu und sagt dann, ne, alle Gate Travel ist erstmal abgeschaltet, seit alle Teams, die auf World waren, instruiert, nicht nach Hause zu kommen, ne, bis alles geklärt ist. Und alles Non-Essential Personnel wird auf ihre Quartiere beschränkt. Und ist das wirklich, ne, wirklich nötig? Ne? Ein paar schlechte Träume. Und ja, sagt Carter, wir wissen ja nicht, womit wir da irgendwie umgehen, was denn das ist. Ne, und wir haben auf jeden Fall das mit einer Entität zu tun, die von Person zu Person wechseln kann. Ja, sagt Dr. Heidmeier dann auch so, ja, ne, scheint auch keinen wirklich super positiven Eindruck zu machen. Ne, also was mir erzählt worden ist, und jedes Mal war der Colonel Shepard in diesen Träumen, ne, irgendwie wie ein Soziopath. Und Shepard sagt dann zu Tila, hab ich einen Goatee gehabt? Also hier einen Ziegenbart. Ne? Er macht natürlich eine Anspielung auf Star Trek. Da ist das natürlich ein Mirror im Spiegeluniversum, dass die Bösen alle einen Ziegenbart tragen. Tila schüttelt aber den Kopf. Ja, sagt Dr. Heidmeier, ja, hier, ne, bis jetzt verursacht es nur Albträume, aber wer weiß, was es noch so kann. Und also du willst damit sagen, das ist nur der Anfang. Und ja, ne, keine Ahnung, ist hier noch nicht untergekommen. Ja, wird vielleicht irgendwie größeren Einsatz fahren, bigger Thrills suchen. Und und selbst wenn es nur irgendwie das Unterbewusstsein des Hosts manipulieren kann, ne, könnte jemanden vielleicht doch in echt ernste Gefahr bringen. Genau, Shepard dann auch so, genau, hier also wie so Freddy Krüger. Und ja, komm, sagt McKay, wir haben da keinen einzigen Hinweis drauf. Ne, also, ne, das ist jetzt irgendwie mehr oder minder nur der Boogeyman. Ne, sagt Carter, ja, okay, deshalb geht ihr jetzt auch zurück auf diesen Planeten, wo Colonel Shepard diesen Kristall angepackt hat. Und okay, hey, bitte, warum sollten wir das tun? Ja, Hard Evidence sammeln, ne, hast du doch selber gesagt. Ne, vielleicht gibt's ja noch ein paar mehr von den Dingern. Ja, also müssen sehen, was sie sind, wie sie funktionieren und ob es möglich ist, dann irgendwie rauszukriegen, ob irgendwas in Major Lorne aktuell ist. Bedankt sie sich nochmal und entlässt die Crew. Okay, also bitte, du hast doch gesagt, kein Gate Travel. Das war doch wirklich eine weise Entscheidung. Needed Basis, McKay. Ne, und das hier ist qualifiziert genug dafür. Und aber da gibt's doch bestimmt Science-Teams, die besser dafür geeignet sind. Und Ronon dreht jetzt den Spieß um. Und sagt so, okay, du bist doch ein ganzes Science-Team, klopft ihm auf die Schulter und geht dann. Carter verlässt auch den Raum und okay, mehr damit alle, ja, okay, fein, ne, ist ein großer Planet, könnten jetzt vielleicht ein bisschen mehr Manpower gebrauchen. Und jetzt sind wir in besagtem Dschungel wieder, wo man diese Manpower vielleicht verwenden könnte.
M3X387. Team Shepard trägt damit Radek und den anderen Wissenschaftlern jetzt wieder, oder was heißt wieder, jetzt mal Hazmat-Suits und sie gehen da auf dem Weg lang. Und Zelenka ist genervt, denn er kann immer noch nicht glauben, dass er hierher gebracht wurde und dazu gezwungen wurde. Und hey, du hast doch eine Wette verloren, meint McKay. Hier gibt's definitiv irgendwas auf diesem Planeten. Und Zelenka, ja, aber ich habe doch deutlich von Wert gesagt. Und ja, das ist hier, da ist doch nichts wertvoll, da alles hier Mumpitz. Shepard meint hier drüben, Rodney triumphiert und klopft Radek auf den Rücken. Naja, hahaha, du sollst besser mal hier anfangen. Und Selenka ist mürrisch auf Tschechisch, sagt er irgendwas. Und dann auf, ja, besser loslegen, klar. Also ja. Murmelt in seinen Bart, hat er einen Bart, ja. Und beginnt dann diesen Baum und wo dieser tote Kristall ist, den mal zu untersuchen. Taylor ist auch in der Nähe und dann plötzlich läutet ein anderer Kristall von der Seite fröhlich vor sich hin und Taylor so, Rodney. Und der so, Er dreht sich um und sieht den Kristall, geht drauf zu und schau ihn dir nicht an. Was auch immer du tust, fass das Ding nicht an. Und Taylor, ja, ich hab doch da auch gar nicht drüber nachgedacht. Und Rodney hält sein altes Gerät hoch. und beginnt das Ding da zu scannen. McKay meint, dass eben Radek hier haben wir live eins und Radek dreht sich um, schaut sich das auch an und Selenka meint auch, ja, es könnte nützlich sein, wenn wir irgendwie beide miteinander dann vergleichen können. McKay, ja, habe ich mir auch gedacht und, aber Vorsicht, meint Radek, denn das könnte gefährlich sein. Also es könnte sein, dass es dann mit der einen, das eine mit der einen anderen Entität darin zu ernten? Ich verstehe kein Wort. Also, dass die untereinander sich rumkommunizieren oder wieder aktivieren, keine Ahnung, das würde ich jetzt mal so sagen. McKay meint, dass, ja, du hast kannst wieder mal meine Gedanken lesen, aber wenn du damit fertig bist, dann, ja, gib's doch zu und gerade Kerze den Totenkristall, macht eine Grimasse und John so, gib mir doch mal eine Chance, meint Selenka, und er hält dann nervös ein paar hammerähnliche Geräte halt und will dann irgendwie diesen Kristall vom Baum schneiden, lösen, wie auch immer man es nennt. Es wurde anscheinend geschafft, denn wir gehen zurück oder wieder auf Atlantis. Das ist ja nicht mehr Atlantis. Ihr wisst, wie ich es meine, halt auf dem Planeten, wo Atlantis ist. Und da ist jetzt dieses Science Lab und dieser lebendige Kristall und der Tote, die sind jetzt halt zurückgebracht worden in zwei verschiedenen Behältern, logischerweise an zwei verschiedenen Monitoren da und Jennifer blinzelt da den Behälter an und fragt, ja, denkst du wirklich, du kannst dir sicher sein, dass wir da das Live-One zurückbringen? Und Selenka meint, ja, dafür keine Angst, das Eidebungstank, das ist irgendwie nicht leitend und wir glauben nämlich, das braucht irgendwie leitfähiges Material, um da abzuhauen. Und McKay meint, ja, mit einem aktiven Kristall könnte man eben diese Handsensoren kalibrieren und dann eben diese Energiesignatur erkennen, mit der es verbunden ist. Selenka hofft, man kann halt feststellen, dass oder ob jemand tatsächlich halt einer dieser Kreaturen in Anführungszeichen in sich rumträgt, ne? Also so, dass er da einen Detektor basteln. McKay meint, solange es nicht weiß, was wir vorhaben, sonst würde man eben denken, dass es da halt schnell auf jemand anderen überspringt und dann, können, bevor man scannen kann, ach, ihr kennt das alles, das ist jetzt nichts Neues. Das ist dieser typische Tech-Talk, wenn irgendwas von irgendwem vielleicht oder auch nicht Besitz ergreift. Der Denker meint, ja, okay, vorausgesetzt ist natürlich, sie sind nicht dazu fähig, sondern auch sich jederzeit dazu bewusst sind und, also, weiß man jetzt ja auch nicht. Und, ja, es wird da gearbeitet und plötzlich unsere Doktorin geht da auf diesen Kristall zu, ganz fasziniert, blinzelt sie da rein, während McKay weiter vor sich hin redet, dass eben man oder dass das halt eine bisherige, ja schon eine krasse Intelligenz zeigt. Jennifer blickt das an und man sieht jetzt diese Kristallperspektive, ist ein bisschen Cold Lazarus Vibes von SG1, die Folge mit diesem blauen Kristall, wo da Jack O'Neill in diesen Kristall zu oft reinguckt. Ihr erinnert euch vielleicht lange her, Staffel 1 oder 2, meine ich. Ja, wir sehen halt die Facetten von Dr. Kellers Gesicht und Rodney redet weiter und ja, hier, es hat sogar grundlegende Vermeidungsfähigkeiten und Selenka auch weiter. Ja, wir müssen unseren Scanner halt modifizieren. Okay, hat er eben schon erzählt, dass wir eben die Reichweite irgendwie auch, dass sie groß genug ist und er hört dann irgendwie auf und warte mal kurz und wendet sich an Rodney. Hier, wir könnten halt die statt zweiten Lebenszeichendetektoren auch kalibrieren und also es ist die Kalibrierfolge. Während Jennifer einfach ganz entspannt dann mit der Hand diesen Behälter berührt und McKay so, oh ja, hier, weg mit den Fingern, hier, schnipp, weg damit. Und Jennifer so, was? Was machst du denn da, meint Selenka und ja, keine Ahnung, es ist halt faszinierend. Spock. Ja, okay, du hast gesagt, es sei sicher und ja, wir haben gesagt, wir denken. Und also, ne, und Keller, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich glaube, irgendwie plötzlich hatte ich einen Zwang gehabt und da, ich wollte es halt anfassen, meine Güte, sieht doch geil aus, das Ding. Und McKay so, ja, aber wir denken eben, dass es so seine Opfer einseilt. Das ist eine coole Übersetzung, gut. Ja, Jennifer ist ja geschockt, starrt da zu Radek und schüttelt sich kurz und ja, wir schütteln uns auch und sind im Isolation Room. Radek und Lorne setzen sich gegenüber, ne, und der Radek hat einen Handscanner über Lorne und blickt auf die Anzeige und schüttelt den Kopf. Also anscheinend hat man jetzt einen Prototypen, wie auch immer, schnell zusammengefriemelt und Lorne ist nicht von irgendwas anscheinend mehr oder weniger besessen oder wird oder wie auch immer. Und McKay sagt das auch, es ist nicht in ihm. Und gerade so, ja, aber du hast doch gesagt, die Wesen brauchen halt leitfähiges Material, um zu reisen, oder was? Nun, basierend auf dem, und wir haben doch hier Stromleitung, mein McKay, und Sam nickt ja durch die ganze Stadt, und ja, es könnte also in jedem sein. Also die wurschteln sich so durch ihre Hypothesen. Einfach so, aber ja, okay. Wir gehen dann in den Kontrollraum, wo Tila auf diesen Außenbalkon geht und bleibt dann stehen, starrt dann erschrocken und sieht die Kate Heidmeier da sich noch oben festklammern am Balkongeländer, aber sie steht da so drauf. Und ja, ich will nicht sterben, sagt die nämlich. Tila versucht so beruhigend zu lächeln, je nachdem, wie beruhigend man das in dieser Situation tun kann. Ja, okay, dann komm halt da runter. Kate wackelt da irgendwie hin und her. Also es ist auch ein bisschen Wind natürlich. Und ja, ich kann nicht. Und ja, warum denn nicht? Und ja, hilf mir halt. Und ja, Tila geht auf sie zu und plötzlich tritt aber John vor sie, ergreift ihre Arme und hält sie zurück. Und John, hör auf damit, ich muss ihr helfen. Und dann, während sie sich bemüht, diesen Griff zu befreien, lächelt John zufrieden. Und was machst du denn da aus dem Weg? Und halt mal so, hey, Tila. Und Tila so, Kate. Und ja, dann sehen wir eben durch Kates Augen, wie sie da schreit und ja, sie verliert den Halt an diesem Vorsprung und tatsächlich fällt sie da, wie viele Kilometer, auch hunderte Meter, auch immer runter und ja, bumm, dann wird's Bild schwarz und wir hören ein widerliches Aufprallgeräusch. Ja, in der Stadt sind die Türen auf und Jennifer geht in das oder in ein Quartier. Und ja, sieht da, Kate hat ein Nachthemd an, liegt da auf dem Bett, geschlossenen Augen. Und Tila ist da am Fuße des Bettes. Und Tila sieht Jennifer irgendwie angstvoll an und meint, ja, sie hat sich nicht zum Dienst gewählt. Aufwecken, keine Ahnung, geht auch nicht, kann ich es nicht, weiß ich nicht. Jennifer geht dann zum Bett, aktiviert einen Handscanner und ja, dann starrt sie da sie nur an, die Tila, und meint eben, ja, sie ist tot. Ja, dann beginnt Tila zu weinen und wir gehen in den Kontrollraum. Ja, Sam hält stellt sich, keine Ahnung, was das bedeutet, Gerbstoffe.
Stellt sich, sie braces herself.
Okay.
Stellt also.
Carter meint, hier ist Colonel Carter, bitte mal Aufmerksamkeit. Tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass wir hier heute ein wertvolles Crewmitglied der Expedition verloren haben. Dr. Kate Heidmeier bedeutete uns allen sehr viel. Ihr Tod ist nicht weniger als tragisch. Und Carter sagt weiter auch, es tut mir leid, auch berichten zu müssen, dass die Bedrohung, der wir irgendwie ausgesetzt sind, noch in unserer Mitte ist. Und bis auf weiteres eben das vollständige Lockdown-Protokoll in Kraft bleibt, also es wurde das, haben wir das mitbekommen, dass es aktiviert wurde? Na gut. Versucht halt ruhig zu bleiben. Wir tun alles, um eben die Sicherheit aller Leute ja zu gewährleisten und da ist schnell zu lösen. Danke, danke. Und Keller steht daneben und meint, ja, das war gut. Ich meine, also schrecklich, offensichtlich schrecklich, aber du klangst stark und ja, diese Stimme hat beruhigt und das wollte ich halt dir mal sagen und muss ich dir auch wohl nicht sagen. Ja, ein Tag wie dieser. Was tut weh? Nicht weh? Okay. Naja. Wir gehen in Johns Quartier. Der liegt auf seinem Bett. Es ist die Bettfolge und nach einer Weile steht er irgendwie auf. Hand über dieser Wandtafel. Tür öffnet sich. Er beginnt zu gehen und sieht Taylor draußen und ja, ich wollte dich gerade besuchen, aber war mir nicht sicher, ob du da mich sehen wolltest und ja, geht zu Taylor und die legt ihren Kopf an seine Schulter und weint. Und dann gehen wir in den Kontrollraum, wo Radek in Sams Büro einbiegt, die am Schreibtisch sitzt und er kommt so zögerlich an, so, hier, Colonel Carter, entschuldige, ne, ich glaube, ich hab's geschafft, also stadtweite Sensoren zu kalibrieren. Sam steht da auf, folgt ihm in den Kontrollraum und Selenka führt aus, ich meine, also wenn das halt richtig funktioniert, wissen Sie, wir hatten hier Probleme mit dem, und er winkt da mit der Hand und macht sich nicht die Mühe, da weiteren Sachen zu erklären. Wir haben ja eine positive Lektüre, okay. Ein roter Punkt blinkt da auf dem Bildschirm, also man hat da wohl was entdeckt und wer ist denn das? Und der Bildschirm wird rangezoomt, die Quelle des Signals zeigt den Raum und wir gehen jetzt erstmal aber auch woanders hin. In das Isolation, Isolationsraum, die Türen öffnen sich, Rodney geht da rein. Radek ist dort und McKay so, ja, okay, wofür brauchst du mich jetzt? Also wurde da wohl hingelotst. Er schaut sich um und merkt, dass die Wände irgendwie so eine schwarze Abdeckung haben. Ja, was ist denn jetzt hier? Gummiwände oder wie? Tut mir leid, Rodney, ich muss gehen. Er geht dann um Rodney rum und ja, und McKay so, oh, du machst Witze. Also er realisiert auch, dass jetzt das Wesen wohl in ihm detektiert wurde. Ja, Marine ist da auch. Wandtafel schließlich, dies, das. Observation Room. Sam und Jennifer schauen sich das an von oben und Sam so, sorry. Genau. Shepard auch so, kommt dann auch an. Was ist es, Rodney oder wie? Und gerade meint, dass eben der Isolationsraum halt mit Isoliermaterial ausgekleidet wurde, um zu verhindern, dass das auch von jemand anderen über, also rüberspringt, hier steht, dass das Unternehmen aus ihm in jemand anderes übergeht, aber es ist keine Unternehmensfolge hier, keine Start-up-Folge. Klar sagt, okay, wenn wir jetzt da recht behalten, haben wir das halt gefangen. Und Shepard, ja, okay, aber das hilft jetzt McKay irgendwie auch nicht weiter, oder? Ich meine, wenn das Ding Leute im Schlaf tötet, ist, ne, also irgendwie. Und Carter stimmt dazu, man muss halt einen Weg finden, das Ding zu entfernen. McKay meint, hier, hat wer Bock auf Kaffee? Ich bin ein bisschen müde. Und ich könnte ihnen etwas geben, um wach zu halten, meinen Keller eine Zeit lang. Aber bis das, was? Was? Irgendwann gibt es dann das Risiko eines Lungenversagens.
Genau, Pulmonary Failure sagt sie im Englischen, das haben wir aber schon gesehen in Morpheus bei SG1, dass das mit diesem Vagrant-Prey-Parasiten da irgendwie, dass sie ewig 3 Tage wach sein konnten mit den entsprechenden Drogen. Außerdem wäre sowas vermutlich nicht unbedingt tödlich, es ging wohl um Herz-Lungen-Versagen, was, also so sagte die IMDb, das könntest du höchstens bekommen, wenn du zu lange wach wärst, ne? Also dass dein gesamter Kreislauf dann zusammenbricht. Also deine Lunge tut's nicht alleine.
Carter meint, ja, okay, ob sie es halt glauben oder nicht, ich war ja auch schon mal da, und tun sie das, was sie können, und wir werden halt versuchen, uns irgendwas einfallen zu lassen, wie es halt so immer ist. Sie ruft dann nochmal in dem Beobachtungsraum an, ja, halt durch, McKay, und ja, oh, danke, als hätte ich irgendeine Wahl. Also ist natürlich da genervt. Und ja, dann gehen wir mehr oder weniger genervt in Sams Büro, wo John tatsächlich reinkommt.
Ja, im Büro stehen, das hatten wir in der letzten Folge schon mal, ne, dass da ein paar Fotos stehen. Hier sehen wir auch wieder Bilder Dr. Jackson Teal'c und Cassandra Fraser stehen da rum. Und ja, Carter und Shepard kommen hinein. Und ja, Shepard, da konnte sich, ne, glaubst du, dass das weiß, dass es gefangen ist? Und keine Ahnung, wieso? Ja, puh, vielleicht können wir uns irgendwie mit ihm einigen. Ja, so irgendwie so. Ne, Carter hat hier Dr. Weirs altes Büro diese Idee gegeben. Und ja, normalerweise erschießt sich ja immer nur die bösen Typen. Ja, Ronan und Teela kommen an. Ronan sagt auch, wir haben gerade erst davon gehört. Und muss aber doch irgendwas geben, was wir tun können, sagt dann Teela. Und ja, darüber unterhalten wir uns gerade, sagt die Stationskommandantin. Und ja, okay, nehmen wir doch mal für eine Sekunde an, dass wir irgendwie mit dem Feed kommunizieren können. Was wollt ihr dem denn sagen oder was willst du ihm denn sagen? Keine Ahnung, soweit hätte Shepard noch nicht gedacht. Na, also sagt Carter, ne, so wegen, ja, scheint sich ja von Furcht zu ernähren irgendwie. Na, und ja, vielleicht sogar mag es sogar den Kick, seinen Host zu töten, aber ich glaube, das ist eher so in die Richtung von wegen, man stirbt vor Furcht oder sowas. Das wird ein Nebeneffekt davon sein, aber ich glaube nicht, dass das jetzt das Umbringen per se ist. Und da wird er wohl die letzte Chance dann doch ergreifen und dann McKay töten. Und Carter nickt. Ja, was ist denn mit Überleben? Ne? Es ist gefangen. Ne? Also wird es denn sterben, wenn wir ihm keinen lebenden Wirt geben? Und Carter, ja, das würde ich jetzt ungern rausfinden. Ja, Teela schlägt vor, wir könnten ihm ja die Chance geben, einfach zu gehen, heimzugehen und in den Kristall zurück, sagt er, ne, Carter, wieso nicht? Ne? Und dann schicken wir es zurück auf den Planeten. Und ja, Waking Dreams hat Carter schon mal gehört und ja, vielleicht kann McKay irgendwie hypnotisiert werden, dass er da irgendwie mit dem Ding in sich kommunizieren kann. Und ja, Teela meint, ne, er hat ja schon mal in einen Altered State sich rein meditiert. Das ist ja schon mal passiert. Und ja, aber sagt Shepard, ne, das ist da erst passiert, nachdem wir da irgendwie genetisch modifiziert worden sind. Und ja, Ronan sieht das auch nicht an. Bitte, ihr wollt McKay sagen, dass er dem Vieh, dass er das Ding fragen soll, ob es geht. Und ja, doch, darüber reden wir, sagt Shepard, ne? Und so von wegen. Ja, irgendwie so, ja, ne? Ist irgendwie auch schwer, da irgendwie gegen anzugehen, ne, wenn es sein Unterbewusstsein manipulieren kann. Und ja, sagt Shepard, ja, wenn es nur einen Weg gäbe, da irgendwie sich mitzumengen. Und hat er in seinen McKays Träumen? Und ja, ihm da irgendwie rauszuhelfen, ne, irgendwie ein bisschen moralischen Support. Und gibt aber keinen Weg, da irgendwie in andere Leute Träume reinzukommen. Und Carter rennt dann aber hinaus. Und Ronald, hey, wo geht sie? Was passiert denn hier? Und ja, ne, sagt Shepard, ja, okay, ich habe keine Ahnung, aber ich befürchte, ich werde eine Seite von McKay kennenlernen, die ich niemals kennenlernen wollte. Und ja, aber das muss doch nicht du sein. Doch, ja, ist mal meine scheiß Idee. Und ja, dann folgt man Carter und Ronan hat irgendwie noch nicht mitgekriegt, worum es denn überhaupt geht. Und Teela geht aber wortlos auch hinaus und, hey, was ist denn los? Und ja, Ronan folgt den dreien dann irgendwie. Im Observation Room sind Carter, Ronan und Teela. Keller ist Elenka und mit Hazmats und Monitore-Equipment werden aufgebaut. McKay und Shepard liegen jeweils auf einer Bahre und ja, Carter berichtet hier, von wegen dieser Technologie haben wir vor ein paar Jahren auf dem Planeten gefunden, wo wir die Überlebende von einem Holocaust sich eine virtuelle Realität geschaffen haben. Und wir haben es modifiziert, ne, haben das hier für VR-Trainings der SGC-Member benutzt und musste jetzt nur wenig angepasst werden, um da irgendwie in die unterbewusste Aktivität irgendwie eingestellt zu werden. Das war natürlich hier damals die Geschichte mit The Gamekeeper. In den Avatar hatten wir das ja auch nochmal, nur dass die Dinge aufgetaucht sind, da ist Teela'c ja da drin gefangen gewesen. Als er da an diesem Computertraining-Programm gearbeitet hat. Und also Shepard wird jetzt wirklich McKays Träume sehen und Carter, ja, also ist die Technologie ist noch nicht getestet. Träume sind ja viel, viel zufälliger als bewusstes Denken und ja, könnte schwer sein, dass es da irgendwie, dass das System das übersetzen kann oder nicht kann. Ne, also vor allen Dingen in der Art und Weise, dass Colonel Shepard das dann auch versteht. Ne, ich hoffe nur, dass ja, die beiden irgendwie miteinander interagieren können. Wobei, ich hätte am ersten Moment, ne, so von wegen, ne, Ronan spricht ja McKays Träume an und Carter windet sich ja da so ein bisschen.
Ich muss Carter gleich sagen.
Genau, ich hätte auch eher gedacht, dass sie so Angst davor hat, was McKay denn so träumen könnte. Ne, aber es ging ja hier dann in eine völlig andere Richtung. Hätte aber genauso gut gepasst. Hat's ja vorhin auch nochmal erzählt, wobei Carter war da nicht dabei. Aber egal, ich glaube, sie weiß, was er so träumt. Das hat er ja auch bei der Wahlgeschichte erzählt. Im Isolation Room, Shepard und McKay sind da irgendwie angeschlossen an Gerätschaften. McKay hat sogar einen Tropf bekommen. Und ja, man schaut sich gegenseitig an und McKay ist ja ein bisschen ziemlich sicher. Und Shepard, nee, und ja, ich bin schon ziemlich bekloppt, sagt McKay. Also im Kopf, ne, also mixed up, screwed up, ne, und Dr. Kelbrich dann, ne, also wenn ihr bereit seid, sind wir auch bereit und McKay bedankt sich und ja, Shepard bezieht das dann auch auf sich und ne, so wegen, ich habe doch noch gar nichts getan. Aber du versuchst es wenigstens und ey, ich hab ne, beschwer dich hinterher nicht, ich hab dich gewarnt. So, dann wird ein Beruhigungsmittel administriert. Okay, pennt ein, Shepard schaut sich noch um und sagt, hier passiert überhaupt nicht. Keller schaut auf den Monitor. Nee, er träumt noch nicht. Ich glaube, das funktioniert auch nicht. Wenn du betäubt wirst, ist das mehr sowas wie eine Bewusstlosigkeit. Das ist nicht dasselbe wie schlafen. Aber hier will man ja auch nicht wirklich träumen, sondern uns, ich weiß nicht, ob das so funktionieren könnte.
Hm, ja, also, schwer zu sagen.
Keine Ahnung. Ja, wir sehen auf jeden Fall einen Ozean, wir sehen auch, welchen Ozean, wir sehen nämlich Atlantis im Hintergrund, McKay in einem Ruderboot, hinter ihm ein Sturm mit Blitz und Regen, und McKay paddelt und dann hört er dann so ein Wal, oder vielleicht das Vieh vom letzten Mal, keine Ahnung, auf jeden Fall sehen wir dann diesen Rücken von diesem Vieh und ja, oh Gott, netter Wal, du bist mein Freund, du willst mich nicht essen. Und dann sehen wir plötzlich Shepard in diesem Boot sitzen, aber den bösen Shepard, ach komm, gib auf. Genau, gib auf, du wirst das nicht schaffen, du bist doch zu schwach. Und ja, McKay hat das aber irgendwie nicht so richtig gehört, was Shepard ihm da gesagt hat, also der böse Shepard. Achso, nee, doch, er sagt ja, ne, danke für das Zutrauen, das ist so eine riesengroße Hilfe. Und warum sollte ich dir denn helfen? Ja, aber ich dachte, du, so von wegen, dann sieht man dann Shepard neben Rodney auftauchen, so den richtigen, ist nicht, das bin ich, Rodney, hör mich zu. Der andere Shepard, ja, du bist doch hier schwächlich, dann könntest du auch einfach reinspringen. Unser Shepard, ne, ja, hab keine Angst und ja, okay, guckt hin und her zwischen den beiden. Sagt dann, ja, okay, oh Gott, ich muss auf jeden Fall zurück. Ich muss zurückkehren. Das war eine einzige Chance. Und dann könntest du jetzt singen. Dann fängt er wieder an zu paddeln. Der böse Shepard, so wie, du willst hier draußen sterben. Ja, doch die Klappe. Sagt der andere Shepard ihm. Hör nicht zu, Rodney. Und ja, hier, komm, das doch einfach für dich. Sagt McKay, hilf mir lieber rudern. Ja, ne, dann sitzt der andere Shepard neben ihm und nimmt dann auch ein Ruder und dann ja, versuchen sie dann irgendwie im Rhythmus zu paddeln. Und der richtige Shepard sagt, jetzt bitte, das ist ja gar nicht so strange, wie du mir erzählt hast, hier so von wegen, na ja, okay, wie ist es denn aber hiermit? Und dann sehen wir plötzlich einen Clown auf der anderen Seite des Bootes sitzen und ach, ich hasse Clown. Und ja, man paddelt dann weiter, der Dream Shepard dann wieder so wegen, ja, ihr werdet nirgendwo hinkommen, ihr könnt so viel paddeln, wie ihr wollt. Und McKay hat auch schon wieder halb aufgegeben. Ja Gott, es hat ja recht, ne, wir werden ja draußen sterben. Und jetzt bitte, will, dass du Angst hast, ne? Also gib ihm nicht das, was er will. Ne, er kann dir nicht wirklich wehtun und der Traumschöpfer sagt dann, da hast du aber Unrecht. Dann kommt der Wal von unten und frisst das ganze Boot mit all seinen Bewohnern, wollte ich schon sagen, Befahrern, Besitzern, Paddlern. Ja, Shepard wacht dann auf, man sieht, er ist durchgeschwitzt und ein Monitor nebendran, Flatlines und Shepard, was ist denn passiert? Und Dr. Keller ist da schon mit dem Defibrillator und Claire. Ja, und aber passiert immer noch nicht viel. Selenka wendet sich an Shepard, so von wegen, ne, hier Cardiac Arrest und Herz-Lungen-Wiederbelebung wird gemacht und immer noch keine Antwort und Keller, ja, okay, tut mir leid, das ist alles, was ich hier tun hab können. Er ist tot. Ne, man schaut sich bedröppelt an. Wir gehen in einen Korridor und Shepard bewegt sich da durch, ist irgendwie ziemlich geknickt und ja, Tila kommt dann da irgendwie ran, so von wegen, es ist doch nicht deine Schuld, John, und Ronan auch, so von wegen. Also, wenn du diesen Stupid Rock nicht angefasst hättest, dann könnte McKay doch immer noch leben. Carter auch so, also hier scheinbar wieder so eine Dream-Sequenz, ne, so von wegen, jetzt diesmal nicht nur der Shep, wobei das auch geil ist, ne. Vorhin haben wir noch gehört, er hat beim ersten Berühren wurde er imprinted, aber scheinbar nimmt er jeden Wirt vorher irgendwie mit. Und, du wolltest ihm doch helfen, sagt dann auch Carter, und, ich hab's doch versucht, wobei wir von Carter nicht gehört haben, dass es in ihr war. Also das ist jetzt merkwürdig. Aber vielleicht kann es auch wirklich Bilder einfach nur aus dem Unterbewusstsein nehmen. Das ist egal, wer das als erstes hatte. Es war nur zufällig John und keine Ahnung, weiß ich nicht. Und Dr. Keller, ja, du bist aber wirklich ein Freund. Und Colonel, sie sind kompromittiert, ne, so wegen, ich setze sie ab, sagt dann Colonel Carter. Ja, Shepard dreht sich um, sieht dann seinen Doppelgänger und sagt dann auch, here comes son of a bitch. Und dann rennt er den anderen Shepard um. Und ja, sie fallen dann irgendwie aus der Illusion dann irgendwie raus im Isolation Room wieder. Clear, sagt Dr. Keller auf McKay. Und ja, der Sinusrhythmus beginnt dann wieder. Und McKay macht dann auch irgendwann später die Augen auf. Und ja, na, ist okay, na, hier, komm, sagt Dr. Keller. Beruhigen, einfach still sein, beruhig dich, relax sein. Und McKay, was ist denn los? Und ja, du hattest hier irgendwie einen Herzstillstand und ja, was ist denn mit der Entität? Und ja, also Lenker sagte, es ist jetzt wohl in Colonel Shepard. Ne? Also ja, hat die Entität dann den Umweg über diesen, über dieses Gerätchen genutzt und ist in Colonel Shepard gewandert. Warum auch immer. McKay hat es ja auch noch nicht umgebracht, aber okay. Die beiden Shepards sehen wir auf dem Boden des Gate Rooms kämpfen und ja, der böse Shepard schmeißt den Guten dann davon und stehen sich dann gegenüber. Das Wurmloch ist aktiv und ja, pff, Shepard dann auch zusammen gegenüber, zusammen Gegenspieler. Kannst auch aufhören. Ich habe keine Angst vor dir.
Was ich gut fand hier, falls jemand die Folge nicht gesehen hat und ihr die Hausaufgaben verschlafen habt, also die beiden Shepherds haben unterschiedliche Uniformen an, so dass man die unterscheiden kann. Also das, ja. Weil es gibt ja auch so Doppelgängerfolgen, wo die halt das so gemacht ist für die Kamera, dass man es nicht weiß oder schwer weiß. Und hier ist es so, dass man es unterscheiden kann. Fand ich nur gut und genau, ja.
Doch, ach so, ne, ich bin das einzige Ding, vor dem du wirklich Angst hast, ne? Du hast deine Freunde. Du hast gegenüber deinen Freunden versagt, ne? Du hast das alles über sie gebracht und ja, es gibt nichts, was du tun kannst, um mich hier zu shoppen. Shepard greift dann wieder an, man prügelt sich ein bisschen und der Dream Shepard gewinnt aber die Oberhand, haut den normalen Shepard um, er geht dann in die Knie und ja, ne, aber unser Shepard versucht es halt immer weiter, aber er verliert immer wieder und ja, dann wird Shepard auch in eine Wand geschmissen. Landet auf dem Boden, ist auch halb betäubt und wird dann wieder hochgerissen und wird dann hochgezerrt, die Stufen zum Kontrollraum hoch. Und ja, so von wegen, dann gibt's wieder Schläge. Und wir sehen im realen Leben, wie Keller auf den Monitor von Shepard guckt und na, Heart Rate dangerously high und kann sie nicht aufwecken, wie dein Kater. Ich könnte es versuchen, aber in seinem Physical State, das könnte in die Hose gehen. Und außerdem wäre die Entität immer noch in ihm drin, sagt Zelenka. Und okay, ja komm, hier, dann schließ mich doch nochmal an. Also, weiß nicht, müsste man jetzt nicht eigentlich den genau andersrum anschließen? Nee, ist egal. Ja, im Gate Room wird sich immer, also im virtuellen Gate Room wird sich immer noch geprügelt. Unser John wird über die Reling geschmissen. Und der böse Shepard hinter ihm her und ja, komm, steh doch auf, John, fight! Ja, also von wegen, nee, sagt Shepard, nee, das ist doch das, was du willst. Es ist deine Schuld, dass Heidmeier tot ist, ne? Deine Schuld, dass McKay tot ist. Und dann hören wir McKay, ich bin nicht tot. Ja, er kommt von oben runter gelaufen. Der böse Shepard rennt dann gegen McKay und haut ihn dann in der Säule und du kannst nicht gewinnen, sagt der Böse. Doch, kann ich. Na, hier, du bist doch anfällig gegenüber elektrischen Schocks. Ne, das ist der Grund, warum ich immer noch hier bin. Ne, du hast mich verlassen, bevor du den Job hier irgendwie finishen konntest. Und dann sehen wir, wie ein elektrischer Schock durch den Dream Shepard läuft und lässt dann von McKay los und schreit dann. Und ja, der richtige Shepard, was zum Hölle war denn das? Und wir sehen dann im realen Leben Keller, der einen Defibrillator auf Shepard presst und dann nochmal und der Dream Shepard geht dann auf die Knie und unser John reißt ihn hoch und ja, schmeißt ihn dann durch das Wurmloch, durch das Aktive und ja, was auch ein bisschen merkwürdig ist, ne, was soll denn das jetzt bringen? Das ist ein Wurmloch, was vom Unterbewusstsein geschaffen worden ist, aber das ist jetzt irgendwie der Heilsbringer, das ist auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Auf jeden Fall, unser McKay kommt dann hin, so, welcher von beiden bist du? Und ja, okay, der Gute oder der Böse? Mi, ne, ich bin ich und bist das wirklich du? Und McKay, ich glaube schon. Und,
fast wie bei Rush Hour.
Naja. Shepard bedankt sich auf jeden Fall und McKay findet das merkwürdig und wundert sich auch so ein bisschen, als er sich umguckt. Ich dachte, hier wären irgendwie mehr heiße Weiber und auch Shepard hätte das angenommen. Dann sind wir im Isolation Room. Da sehen wir, dass die Entität mittlerweile in ihre Kristallbasis zurückgekehrt ist. Ne? Wir sehen es nämlich auch leuchten. Wenn wir die Kabel werden von McKays Kopf genommen. Also Shepard wacht dann auch auf und sehen sich dann gegenseitig an, lehnen sich dann entspannt zurück und ja, oben ist man doch relativ entspannt. Und wie gesagt, das macht an der Stelle überhaupt keinen Sinn, also von wegen, man hätte theoretisch, also wenn man denn das überhaupt haben können, wollen können, dann hätte man den Kristall angeschlossen irgendwie, aber dann hätte man beide zappen müssen. Aber sie haben nur Shepard gezappt. Also von wegen, ne, dann wäre es doch wieder in McKay zurückgegangen.
Ja, das ist ja schlau.
Ja, anders.
Ja, das stimmt. Also
das macht ist kein, ne, man hätte beide ja, irgendwie
sehr schwammig
Defibrillator hitten müssen. Ja, auf dem Alien-Planeten sind wir wieder. Wir sehen da Leute in Hazmat-Suits, die dann zwei aktive Kristalle auf den Boden legen. Und dann hört man plötzlich so eine Art Song, also so eine Melodie. Und viele, viele mehr Kristalle leuchten auf. Und durch den ganzen Dschungel und McKay. Ja, komm, hier, komm. Wie wär's, wenn wir jetzt denn hier gehen? Und Shepard sagt, ja, sounds like a plan. Und wir kommen zur letzten Szene der Folge in der Messhall. Shepard sitzt da, es ist Nacht, es ist sonst auch keiner da. Er isst ein bisschen was, Teela kommt dran und sagt dann, ja, komm, ich konnte nicht schlafen. Und Shepard sagt, ja, bei ihm auch. Und dann setzt sich dazu und dann kommt McKay auch dazu mit einem riesen Haufen Essen auf einem Tray. Und ja, kleiner Snack und ja, okay, wir konnten noch nicht schlafen und ja, Honon kommt dann später auch dazu und ja, wir sehen auch Keller und Carter, die dann da später dazu stoßen. Fade out and credits.
Genau. Trivia, diese Albträume oder die Art der Albträume, die eben die Figuren hier erleben, wurden von den eigenen Ängsten des Drehbuchautors Robert C. Cooper tatsächlich inspiriert. Zunächst befragte er andere Autoren bei Atlantis, woraus sie irgendwie in Filmen und eigenen Albträumen, wie sie da reagieren. Und dann versuchte er auch halt die klassischen Ängste, die er gesammelt hat, dann auch glaubhaft hier zu integrieren. Für jede Figur hat er sich hier da was ausgedacht. Die Iratus-Käfer-Szene, wo dieser aus Teelas Bauch halt rausspratzt und den Käfer gegen die Wand da drückt, um das darzustellen, legte man Rachel Rutress auf ein sogenanntes Schrägbrett, bei dem eben in der Mitte ein Loch war. Und für die Bauchpartie und die Beine wurde ein Torso gefertigt, wo es dann möglich war, Verformungen zu erzeugen. Das Loch war genauso über dem Torso, sodass Lutris mit ihrem Oberkörper durch das Loch auf dem Bett da liegen konnte. Und genau so hat sich das.
Das war an der Stelle auch möglich. Wir hatten ja in der letzten Folge berichtet, dass hier Rachel Luttrell ja zu dem Zeitpunkt schwanger war.
Genau.
Als man gedreht hat. Das ist aber hier, obwohl es die vierte Folge ist, ist das die Folge, die zuerst gedreht worden ist. Da hat man halt noch nichts von ihrem schwangeren Bauch gesehen.
Genau. Glück gehabt. Diese Clowns-Nummer in McKays Boot bezieht sich auf John Shepards Angst vor Clowns, das wisst ihr, und das war nämlich zu sehen in SGA 2, Staffel 11, alles klar, gibt's gar nicht. Ups, habe ich schon was angeteasert, es kommt Staffel 11 von Atlantis, nein. Folge 11, Staffel 2, Bienenstock, da erklärt er Nero den Kampf gegen die Clowns, stimmt, das war ja so ein Spruch.
Der Clown Wars gab's auch bei Star Wars.
Es ist Star Wars Clown. Ja, jetzt sehe ich das alles in einem völlig neuen Licht. Star Wars ist im Grunde nur der Kampf gegen Stephen King. So kommt's raus.
Ja.
Ja. Die Idee zur Angst vor Walen kam von Robert C. Cooper, der in der Kindheit oder Jugend der Weiße Hai gesehen hat und sich da eine Zeit lang auch fürchtete. Es gibt auch Übersetzungsfehler. Ja, wie auch immer, ob die zum Fürchten sind, müsst ihr beurteilen. Als Teela mit Dr. Heidmeier über ihren Albtraum spricht, redet sie von Pfeilen. Damit sind aber Racejäger, also Englisch Darts, gemeint. Ah! Ja. Ja, aber das ist, diesen Fehler, den haben wir, glaube ich, schon immer mal dabei. Aber ich glaube, mittlerweile weiß man das auch. Deshalb übersetzt mein Gehirn das wahrscheinlich automatisch schon, und ohne da ins Schocken zu geraten. Ja, Colonel Carter bezeichnet Jack O'Neill als Colonel, obwohl er mittlerweile General ist. Damit bezog sie sich wahrscheinlich darauf, dass er eben zu der Zeit, wo das mit Kurt Lazarus und die Kristalldings war, eben noch Colonel war. Kann sein, kann Fehler sein. Ich Ja, ich finde das nicht tragisch. Also, naja, nachdem der Iratus-Käfer aus Thiel herauskrabbelt, ist diese eigentlich tot. Sieht man in der nächsten Szene aber deutlich noch einen Puls am Hals. Aber keine Ahnung, vielleicht ist es bei Thieler anders. Es ist ja bei Hühnern auch so, wenn du den Kopf abschlägst, dann rennen die da noch rum. Und Thieler ist ja auch, also ja, keine Ahnung. Ja, okay.
Ja, dann noch zwei Köpfe.
Da kommt Kopf Nummer zwei, ja. Abgesehen davon, dass die Szene in einem Traum spielt, ist man bei so einer Art von Verletzung alles andere als sofort tot, okay? Zunächst fällt die Person in einen Schockzustand, wird bewusstlos, bevor sie langsam verblutet. Ja, okay, gut. Es ist halt immer diese Medizinfrage und wie setzt man es in der Serie um, ist immer ein bisschen schwierig, ja.
Guck mal, du bist ja auch nicht tot, wenn du einen Kaiserschnitt kriegst.
Ja, das stimmt.
Also.
Ich sehe da jetzt auch nicht so die Probleme, aber wenn man das wahrscheinlich als Arzt oder medizinisches Personal guckt, dann denkt man so, oh, jetzt haben sie da schon wieder das nicht hundertprozentig richtig gemacht. Naja, wir gucken, ob irgendwie jemand beim Zitat der Woche das 100% richtig machen konnte. War denn heute etwas für dich dabei?
Ja, die Kotzgeschichte. Na, also wo man ja sagte, hier im Kino, ne, mit der Dame so von wegen Alien geguckt, ne, so von wegen, damit so ein bisschen sich an sich kuschelt. Und dann, ja, ne, dann kam das Alien aus dem Brustkorb und dann habe ich sie vollgereiert.
Ja, ich habe auch was von McKay, beziehungsweise ja, Shepard und McKay, wo Shepard meint halt, ich würde vorschlagen, wir schicken ein Wissenschaftsteam hinterher, um das zu untersuchen. Und McKay, ich bin ein Wissenschaftsteam. Also, so ein Klassiker von McKay.
Genau, und später wird das ja nochmal von Ronan genau wiedergespiegelt.
Ja, genau. Das war auch genau. Sehr lustig. Und dann kommen wir auch zum Fazit. Wer ist dran?
Ich kann gerne anfangen. Ja. Also, puh, ja, Monster of the Week-Folge. Es ist mal wieder eine alte Idee aufgegriffen. Also, den scheinen auch irgendwie die Ideen so auszugehen, dass irgendwas im Kristall wohnt. Das hatten wir schon mal. Das klingt bekannt. Ja, sich durch Angst ernähren, weiß ich nicht. Ja, kann sein. Wobei, das ist auch irgendwie merkwürdig. Also wirklich sehr, sehr merkwürdig. Diese Viehzeug muss sich von was anderem ernähren. Sonst wäre das ja in den Kristallen, wäre das ja auch irgendwann zugrunde gegangen.
Die haben selber Angst vor dem Wald.
Keine Ahnung. Ja, oder haben wir Angst voreinander. Oder ja, sie ernähren sich von Angst von Pilzen. Oder, also das macht ja keinerlei Sinn.
Darfst
also
du
die Grundprämisse nachdenken. Ja. Also die Grundprämisse ist schon völliger Schwachsinn, dass am Ende auch das Vieh dann in den Kristall flieht, anstatt in den anderen Körper. Weiß ich nicht. Also ja, eine typische Monster of the Week-Geschichte. Die Prämisse ist kacke. Ja, trotzdem, wir haben schon deutlich Schlechteres gesehen. Ein Daumen in die Mitte.
Ja.
Und das ist deine Lieblingsfolge, habe ich gehört.
Tatsächlich nicht, nein. ich weiß aber schon, dass ich mich diesem der Wertung anschließe, vielleicht aus anderen Gründen, aber eine solide Folge, die Grundprämisse und so, das ist alles sehr wackelig, das dem stimme ich zu. Aber ich fand so diese Horrorelemente schon recht krass, hätte ich jetzt nicht so mit gerechnet. Ja, diese Angstzustände oder diese Traumschweiß-Aufwachgeschichten, dass da jeder so ein bisschen was anderes erlebt, fand ich auch für mich gut umgesetzt. Und ja, wir haben jetzt unsere Counselor, hätte ich jetzt fast gesagt, verloren. Das ist natürlich schade. Die ist jetzt wirklich gestorben. Da hatte ich während der Folge noch so eine 0,1%ige Hoffnung, dass auch das nur geträumt war oder so. Es kam da ja eine Auflösung, aber dann war sie ja trotzdem tot im Bett. Ja, das ist leider so. Da hatte ich glaube, das war auch so ein Spin, dass die Folge das so dem Zuschauer ja, weiß man wollte, vielleicht lebt sie noch oder keine Ahnung. Ja, also so psychedelisch, klaustrophobisch, düster, was ich weiß nicht genau, ob es jetzt am Schauspieler oder an den Sätzen, die er hatte, also von unserem John, den bösen John sozusagen, ob das Absicht war, aber der hatte, also so im Schauspiel, das war so total ausdruckslos, so ganz, also so ungewohnt irgendwie, so künstlich auf, er grenzt sich jetzt ab vom richtigen John. Wahrscheinlich muss das auch irgendwie so machen, aber das fand ich ein bisschen befremdlich, was vielleicht auch so gewollt ist, aber für mich war es befremdlich beim Zuschauen.
Nein, ist doch ganz normal. Also bitte, was hat denn ein Kristall Ahnung von menschlichen Regungen?
Ja, aber es sah halt komisch aus.
Ich bin ein Roboter. Also bitte.
Ja. Das war komisch irgendwie und ansonsten ja, ich würde auch sagen, Daumen in die Mitte, gab es Schlimmeres, gibt Besseres, aber ist okay, kann man so gucken. Ist, glaube ich, eher für so die Horror-Fan-Leute oder Gruselfraktion, wo ich mich jetzt nicht so zu Hause fühle, aber okay, so ist es halt, genau. Mal gucken, wo es nächste Woche weitergeht, dann würde ich hier mal auf nächste Folge klicken, mal gucken. Hatte ich das schon geladen? Nein, es heißt Reisende. Okay, es lädt noch.
Das, naja. Das kenne ich, da spielt Will Wheaton mit.
Bevor das geladen ist, können wir ja schon mal sagen, abonniert uns natürlich gerne weiter oder empfehlt uns weiter. Gebt uns auf allen Plattformen Sterne, die volle Punkt- oder Sternzahl. Server nicht.
Sonst müssen wir leider singen. Ja, dann singt jemand so die Sterne.
Ja, das wollt ihr vielleicht nicht. Ansonsten gerne auch bei Spotify und Apple könnt ihr eine Bewertung schreiben und uns auf Ko-fi unterstützen, wer das mal machen möchte. Ich suche jetzt woanders nach der Folge Reisende, weil die Seite ist, keine Ahnung, das ist die Stargate-Wiki-Seite, das ist immer Empire at War. Nein, das ist ein Spiel. Oh, ich will doch. Ich gucke jetzt bei fernsehserien.de, aber die fassen immer die Sachen ganz komisch zusammen, aber egal, jetzt muss es so reichen. Colonel Shepard wird von Raumnomaden gefangen genommen. Ein Volk lebt lange in Raumschiffen. Okay, das heißt, die haben bestimmt psychisch auch einen kleinen Knacks weg. Vielleicht haben die diese Folge gesehen, ich weiß es nicht. Ich lese es nicht weiter, sonst spoilern wir uns alle. Ja, okay, dann gucken wir mal, was da so abgeht. Und ansonsten würde ich sagen, trinkt viel Wasser. Nichts ist krasser als kaltes Wasser. Mach's gut, bis nächste Woche. Tschö.
Bis nächste Woche. Ciao.